wenn du vielleicht einen Freund und Bekannter von dir über Predigen sprichst, denken sie ab sofort vielleicht an einen Fernsehprediger. Das ist der einzige, den sie vielleicht kennen. So sind Fernsehprediger bekannt und haben nicht unbedingt den besten Ruf. Ich denke, meine Kindheit, also ich spreche nicht über allen Schwarz, natürlich gibt es gute Geschwister, die gute Predigen halten. Ihr hört auch manche von denen. Als ich Kind war, gab es einen Bekannten, seinen Namen nicht, aber er ist lange weg. Er hat viel gepredigt. Er war nicht so ein wortgebundener Predigt, aber hat das Evangelium, glaube ich, gepredigt. Und ist herausgefunden, festgestellt, er hat Spenden gesammelt. Und in seinem Haus, es war eine Villa, hat er alles aus Gold, sogar die Wasserhähne in der Badewanne und so weiter. Nun, wie gesagt, spreche ich nicht über allen, die im Fernseher predigen, malen die nicht alle schwarz. Aber sicherlich hat solchen, diesem Mann, hat sicherlich der ganze Ruf als Prediger, Fernsehprediger, einen schlechten Namen gegeben. Und ich denke mal, kann ich nicht verstehen, dass jemand auch misstrauisch wäre dann, wenn sie eine Predigt hören würden oder wenn sie eine Predigt anhören, ja, jemand das empfiehlt. Wie sollten wir wirklich eine Prediger betrachten? Ich möchte heute Morgen Johannes Kapitel 10 aufschlagen. Entschuldigung, Kapitel 1. Johannes Evangelium, das vierte von den vier Evangelien. Und den ersten Kapitel möchte ich aufschlagen. Wir haben in den letzten paar Wochen, habe es wirklich genossen, diese Einleitung in diesem Evangelium angeschaut und betrachtet. Und zwar Jesus Christus, das ewige Wort. Aber die Frage, die wir gestellt haben, ist sehr wichtig. Okay, Gott ist da. Er hat sich geoffenbart, aber spricht er heute und wie? Und wenn jemand sagt, er spricht durch Menschen, sollten wir das mit dem Lautsprecher machen oder es piepst bei mir? Es macht meine Predigt nicht. Weiß nicht, können wir es so machen? Wissen oder gibt es Feedback? Okay. Ja, gut, solange. Es geht, ich lasse euch das entscheiden. Ihr seid die Professionellen. Ich muss einfach reden. Also, wen sollte ich anhören? Es gibt viele Prediger, viele Bote. Es wird oftmals verwirrend gesehen. Kann ich verstehen. In der Bibel, in Johannes Evangelium, spricht Gott durch einen Mensch. Und durch diesen Bote, durch diesen Prediger können wir auch vieles lernen, und wir möchten lernen, wie wir auch Gottes Stimme richtig hören sollen, wie wir wissen können, dass ein Bote von Gott gekommen ist. Ich möchte Johannes Kapitel 1 und Verse 19 bis 28 vorlesen, eigentlich bis 34 sogar. Johannes 1, Vers 19. Dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollen, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Johannes sprach, oder er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Mach gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hätte. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, mit und unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. In dieser Stelle sehen wir Gottes gesandten Bote, der Jesus auch verkündigte. Und was wir hier haben, ist zwei Teilen, wo Johannes spricht, und in die erste Verse, Verse 19 bis 28, erklärt er, wer er war. Er identifizierte sich selbst. Wichtig ist es zu wissen, wer war dieser Bote. Und dann das zweite Teil erklärte er, wer Jesus war. Wer Jesus war, Verse 29 bis 34. So, Johannes erklärte, wer er war. Nun, in der Bibel, wenn wir andere Stellen anschauen, wissen wir was von Johannes im Hintergrund, nicht in Johannes-Evangelien. Er war ein Verwandter von Jesu über seine Mutter Elisabeth und Maria, die Mutter von Jesu. Sie war Verwandte mit Jesus selber. Nicht unbedingt Cousinen, obwohl in manchen Übersetzungen so kommt es vor. Es ist eigentlich ein Verwandter. Es könnte eine kleine Cousine sein. Elisabeth könnte ihm könnte Jesus eine Tante gewesen sein, wir wissen nicht. Okay, aber es war eine Verwandte. Sie waren Verwandten. Und sie sind so ungefähr 100 Kilometer von Nazareth, schätzen wir mal, ist er aufgewachsen. Das heißt 100 Kilometer von Jesus selbst, was in der Zeit schon ein längerer Weg war, weiter weg. Er wurde durch ein Wunder gezeugt, da seine Mutter zu alt war, Kinder zu bekommen. Die Bibel sagt sogar in Lukas Evangelium, beide Eltern waren in ihren Tagen weiter vorgerückt, alle beide, Zacharias und Elisabeth. Und dann sagt er, als er geboren wurde, trotz diesem Alter, sagt er, dass das Kindlein Johannes wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Das heißt, wir wissen eigentlich ziemlich wenig von seiner Kindheit. Aber diese Details wissen wir. Nun, was wir auch wissen, dass Gott ihn wirklich ausgesondert hatte für eine besondere Aufgabe. Das ist sehr wichtig. Und das ist, ich möchte euch sagen, an dieser Stelle, vielleicht kommst du von, das ist keine Anwendung für mich heute. Es ist nur da, Information. Aber ich möchte sagen, dieser Text hat für jeden hier eine ganz starke Anwendung. Es trifft jeden hier. Gott hat eine besondere Aufgabe für ihn gehabt. Wir wissen nicht, wie lange er das gewusst hatte. Wir wissen nur, dass er schon Jahre in der Wüste verbracht hatte. Nun, ich habe hier eine Landkarte. Oh, wenn das funktioniert, muss ich das vielleicht umstellen zu dem anderen PowerPoint, zu dem vorderen. Ich habe eine Landkarte, dass wir sehen können, wo er seinen Dienst getan hatte. Aber er war erst in der Wüste eine Zeit lang. Und wir wissen von anderen Stellen, das sagte Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. So, seine Kleidung war besonders, das war nicht normal, das war nicht gängig. Das war nicht so, ja, in den Laden, so Kamelhaare war nicht das gängigste Mode. Und ledernder Gürtel war nicht unbedingt auch die Mode. aber seine Speise war auch nicht im McDonald's zu finden. Heuschrecken und wilder Honig. Und so hat er in der Wüste sich ernährt. Gott hat ihn ausgesondert für eine bestimmte Aufgabe. Und er war in der Wüste und hat dann seinen Dienst so irgendwo, ein bisschen größer können wir sehen, so irgendwo hier in der Nähe. Kann es hier sehen können. Wo ist Jericho? Da. Wenn du hier in Jericho schaust, hier unten, so ungefähr bei dem Jordan, hier hat er dann seinen Dienst gemacht. Da hat er die Leute gepredigt, so bei dem Jordan und bei den Fjorden da unten. So, wenn du Jericho siehst, gleich gegenüber, so ungefähr meinen wir dort. Und das war, wo er aufgetaucht hatte. Nun, ich möchte heute Morgen schon ein bisschen mehr von seinem Dienst erfahren. Und zwar, dass wir was von seiner Botschaft sehen. In Matthäus Kapitel 3, Vers 2, ich lese einfach vor, er sagte, tut Buße, das war seine Botschaft, tut Buße, denn das Reich, Gott, Reich der Himmel ist nah gekommen. Seine Botschaft war, tut Buße. Und wir werden das in kurzem erklären. Nun, wir haben das Bild von diesem Mensch. Okay? Und er war wirklich gegenkulturell. Es war ihm egal, was andere über ihn gedacht hatte. Er hatte eine besondere Aufgabe von Gott. Die Anwendung für uns ist nicht, dass wir ja, alle Kamelhaare tragen müssen. Haben manche das so gleich 1:1 angewendet. Das ist nicht wirklich, was Gott meinte. Aber das Prinzip hier ist, er hatte eine Aufgabe, es war ihm bekannt und er war wirklich gezielt und entschlossen, diese zu erfüllen, egal was anderen über ihn gedacht hatte. Er hatte keine Umfrage rumgeschickt, zu wissen, wie sollte ich mich, ja, Jesus vorbringen. Er hat nicht das wirklich, wie kann ich das Evangelium anders sagen und ein bisschen abändern, damit es passt. Er sagte, so ist es. Er hatte eine Aufgabe. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah gekommen. Der Grund, warum er sich so verhalten können, war sein Auftrag von Gott. So bewusst war, so klar vor Augen war, dass er auch sein Leben so entsprechend gestaltet hatte. Nun, seine Botschaft hat sicherlich, können wir uns vorstellen, hat anderen auf ihn aufmerksam gemacht. Oh, die Juden in Jerusalem, wer ist dieser Mann? Was macht er da in der Wüste? Er predigt was von Gott. Müssen wir das herausfinden, was er zu sagen hat. Und deswegen gibt es diesen Austausch, diesem Gespräch mit einigen, mit Juden aus Jerusalem, weil die Leviten und Priestern haben denen gesandt. Die wollten sicher wissen, wer bist du eigentlich? Es war klar, irgendwas hier passiert. Aber was? Wer bist du? Viele Menschen haben sich auf Jesus aufmerksam gemacht oder auf Johannes aufmerksam gemacht. Dieser Mensch ist besonders. Und was sagt Johannes, als sie ihm wirklich Komplimente gegeben hat? Bist du Elias? Bist du sogar der Christus, der Gesalbte von Gott? Bist du der Prophet? Und davon spricht er höchstwahrscheinlich von 5. Mose 18, Vers 15, wo er sagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören, hat Mose gesagt, Ende 5. Mose. Bist du der Prophet? Und auf alle diese Fragen antwortet Johannes, nein, nein, nein. Wer bist du denn? Und dann zitiert er eine Stelle. Und zwar, Vers 23, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste macht gerade den Weg des Herrn. Jesaja 40 haben wir von Bernhard vorgelesen gehört. Und diese Stelle ist ganz besonders, weil in der Stelle kurz davor, diese tröstende Worte, aber kurz davor spricht Gott von Gericht, das auf Israel versprochen wurde, wegen Hiskia und seiner Arroganz. Alle die Schätze in Jerusalem zu zeigen. Schau, was wir haben, wie groß wir sind. Und Gott nicht die Herrlichkeit, die Ehre zu geben. Und so kam Jesaja und sagt, so sagt der Herr, siehe Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, all diese Schätze, die du so stolz darauf warst, sie werden nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben. Das sind nicht tröstende Worte. Alle, was Gott versprochen hat, alle die Verheißungen Gottes, alles wird weg. Und so ist es geschehen, als Nebukadnezar gekommen ist. Aber dann sagt er diese Worte. Tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalem. Ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Eine Stimme ruft in der Wüste. Es gibt Hoffnung. Ich weiß, eine schwere Zeit kommt. Aber die Hoffnung kommt. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Nun, das war schon ein Wagnis. So zu sagen, dass er die Erfüllung dieser Prophetie war. Aber das war von Gott gegeben. Denn er hat so entsprechend gelebt. Nun ist interessant, wie er das sagt. Die Stimme des Rufenden in der Wüste macht gerade den Weg des Herrn. Gestern waren wir in Ingolstadt für einen Kindertag. Übrigens, liebe Grüße von den Geschwistern in Ingolstadt, von anderen Gemeinden. Wir waren mit Silas, Caleb und Lucy. Und da haben wir einen Kindertag erlebt mit Videos von der Bibel, Geschichten gehört. Und es war eine tolle Zeit. Aber es gibt Autobahnen, ne, den ganzen Weg darunter. Bis das Ingolstadt, können schnell durch, bist du da. Ne? Aber stell dir vor, wenn es eine Stau gibt, muss man dann einen Umweg machen und muss man dann über die Dörfer fahren. Und auf einmal ist es nicht so toll. Ne? Auf einmal ist es nicht so gerade. Du musst über den Dorf und diesem Kuh vorbei und so weiter. Und so ist es nicht so gerade. Zu der Zeit haben die Obrigkeiten, so Königen, Kaisern, als sie dann einen Stadt besuchen wollte unterwegs, den Weg haben sie frei machen lassen. Sie haben Menschen im Voraus zugeschickt, die Steine und Unebenheiten auf die Straße aufgeräumt hatten. Es gab eine bekannte Semiramis hieß sie, eine assyrische Königin, ganz bekannt. Auf eine ihrer Reise, als sie zu einem bergigen Gegend gekommen ist, stell euch vor, wie der Fränkische Schweiz, ein paar Berge und so, befohlen sie, alle Hügel zu ebnen, auszuhöhlen, alle die Aushöhlen zu erfüllen, damit sie einen geraden Weg haben können. Das ist hier das Bild. Jemand besonders kommt, macht den Weg geebnet für ihn. Und das ist, was Gott Johannes aus seinem Auftrag gegeben hatte. Macht den Weg gerade, geebnet. Die geistlichen Wege, stellt euch vor, Herzen, die so verschlossen waren. Sie hatten nicht nur das Alte Testament, sondern alle die Regeln, die hinzugefügt wurden. Und alle dieser Last auf ihren Rücken. Und haben sie nicht Gott sehen können. Dieses Schuldgefühl täglich, stündlich, was sie erfahren mussten. Denk an die römischen Soldaten, die so einen Druck auf die Menschen gebracht hatten. Die Bitterkeit, die Sünde, die sicherlich geschehen ist, als es Bitterkeit und Streit und Spannung zwischen der Bevölkerung und römischen Soldaten gegeben sind. Und die Samariter, wie wir gerade gehört haben. Und diese Spannung, diese Streitigkeit, alle diesem Last, die Wege waren absolut uneben. Steine überall im Weg. Gott zu sehen? Unmöglich. Aber jetzt kommt die Hoffnung. Alle Menschen, nicht nur Juden, sondern alle Völker. Der Messias kommt. Mach gerade den Weg für den Herrn. Räume die Steine auf aus dem Weg. Mach alles gerade, damit, wenn er kommt, er im Herzen einkehren kann. Das war seine Aufgabe. Nun, dabei hat er was besonders gemacht, was wirklich außergewöhnlich war für den Juden. Und zwar hat er getauft. Vers 25, er sagte, sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Du taufst Menschen. Und dann sagt er, Vers 26, ich taufe mit Wasser. Und dann möchte ich erst aufhören. Warum hat er überhaupt getauft? Die Betonung hier von der Taufe ist etwas Besonderes. Und zwar, was wir in Matthäus und im dritten Kapitel sehen. Ich denke, diese haben wir in der Leinwand. Matthäus 3, in Vers 11. Und zwar, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und damit spricht er schon von der Zeiten, als Jesus nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt am Pfingsten den Heiligen Geist gesandt hatte. Und er spricht hier von einer Taufe mit Wasser zur Buße. Die Betonung von der Taufe hier von Johannes war mit dem Buße verbunden. Buße tun von ihren Schulden. Wir sprechen von Buße. Was ist Buße? Wir sprechen von Bußgeld bezahlen müssen, einbüßen. Also wir sprechen von solchen Sachen. Aber hier sprechen wir von Buße tun. Was ist das eigentlich? Es ist ein Sinneswandel, eine Gesinnungsänderung, eine Umkehr in einem seinen Gedanken. Und es zeigt sich auch in seinem Verhältnis. Ich möchte die Stelle von Johannes auch betrachten, und zwar in Lukas Kapitel 3. Ich möchte euch bitten, auch mit mir das aufzuschlagen. Lukas Kapitel 3. Manche Stellen können wir auf der Leinwand, aber ich tue uns gut, auch selber in der Bibel dies zu sehen, dass wir auch selber das bestätigen können. Lukas Kapitel 3, ein Evangelium früher, wo Johannes spricht Menschen an, über diesem Taufe, Taufe zur Buße. Lukas Kapitel 3, Verse 7 bis 14. Das hilft uns, dann das ganze Bild zu verstehen, was er getan hatte und was das bedeutet. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Das heißt, diese Leute waren Heuchler, als sie zu ihm gekommen sind. Und dann sagt er, was sollen sie tun? Bringt nun nur Buße, würdige Früchte. Und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Das ist nicht eure Hoffnung, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Und dann möchte ich aufspringen, rüber zu dem nächsten Vers, Vers 11. Er aber, die Volksmenge, Vers 10, fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Wir sind verloren. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Soldaten und sprachen, Und wir? Was sollen wir tun? Ich sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Nun, Jesus hier oder Johannes hier spricht von Buße tun. Buße zeigt sich in Verhältnissen. Nun, die Bibel sagt hier sehr klar, glasklar in Epheser 2, dass wir aus Gnade gerettet sind durch den Glauben, nicht aus uns selbst. Es ist ein Geschenk Gottes, nicht aus Werke, damit keine sich rühmen. Und wir müssen verstehen, das Heil kommt nicht durch dieses Tun. Und das ist hier nicht, was er sagen möchte. Hier spricht er von Menschen, die schon Buße tun wollen. Ich würde sagen, sie haben sich schon bekehrt und es zeigt sich durch ihr Verhältnis. Und zwar, es ist eine Umkehr. Ihr lebt jetzt anders. Wasser, Taufe zur Buße. Was hier der große Punkt, liebe Geschwister, ist, dass wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand Jesus annimmt, was wir bei dem Zeugnis gehört haben von der Irmi, nimmt Jesus den Mensch genau wie sie sind. Aber Jesus anzunehmen, lässt man nicht die gleiche Person bleiben. Jesus ändert alles. Das war so schön von ihr gesagt, von der Irmi, wie man kann das nicht im Voraus machen und dann hat etwas von Gott verdient. Das ist so eine Tasse von außen nach innen waschen. Wenn die äußere Seite oder Rand von einem Teller sauber machst, aber innen ist alles schmutzig, es bringt nichts. Einfach von einem Becher, es bringt nichts. Du musst den innen sauber machen. Aber wenn du von Jesus gereinigt bist, wenn Jesus in dir wohnst, es ändert alles. Und zwar gewaltig. Und zwar gewaltig. Taufe zur Buße. Ich möchte auch hier nebenbei sagen, das ist wirklich auch ein Sinn, wenn wir jetzt von der Taufe sprechen. Wir haben im Januar eine Taufe. Und der Sinn von der Taufe ist nicht, dass jemand dadurch gerettet wird. Es ist schon geschehen. Aber es ist ein Zeugnis zu sagen, ich habe Buße getan. Ich habe ein Umkehr gemacht. Ich bin ein neuer Mensch. Und deswegen ist die Säuglingstaufe, das kann nichts bringen. Es ist kein Zeugnis für eine Umkehr. Es sagt nichts. Es kommt nach der Bekehrung. Deswegen ist die Taufe ein Glaubensschritt, das jeder Christ, jeden Christ nehmen soll. Das ist von Jesus befohlen. Als ein Zeugnis. Ich gehöre nicht mehr meinem alten Leben. Ich gehöre Jesus. Nun, die Taufe von Johannes war doch besonders. Aber mit der Buße, mit dem Änderung gibt es schon eine Verbindung, dass wir übertragenen Sinn auch heute bemerken. Nun, das ist seine Botschaft, was er gegeben hatte. Aber ich möchte sagen, diese Menschen, die diese Buße tun wollte, wie wir auch bei der Zeugnis gehört haben, konnten das selber nicht in Gang bringen. Okay? Also wir sagen, ja, dass ich von mir selbst so ein neues Kapitel anfangen. Hey, hörst du das von jemandem, der Jesus gar nicht kennt? Ich möchte ein neues Kapitel anfangen. Ich möchte mich verbessern. Okay? Schön, dass Sie sich verbessern wollen. Aber langfristig wird es nicht funktionieren. Sie brauchen eine Umkehr. Sie brauchen Jesus in denen. Und das ist, was die Bibel uns klar sagt. Nun, Johannes erklärte, wer er war. Er war nicht der Messias, aber er sprach von dem Messias. Er kommt. Und dann hat er Jesus vorgestellt. Dann kommen wir zurück zu Johannes, Kapitel 1. Vers 29. Am folgenden Tag, und dieser Begriff kommt dreimal vor, Vers 29, Vers 35, Vers 43. Dreimal sagt er, am folgenden Tag, am folgenden Tag, am folgenden Tag, was uns ein bisschen Hinweis gibt, wie er das uns hier sagt. Und wir möchten hier diesen ersten folgenden Tag betrachten heute. Jetzt kommt Jesus auf die Bühne. Tretet Jesus auf die Bühne. Er spricht von Jesus, er sagt, er war eher als ich, aber wer ist dieser Mensch eigentlich? Und jetzt gibt Jesus, gibt Johannes die Identität Jesu bekannt. Er macht Jesus bekannt. Und dieser schöne Worte sagt in Vers 29, er sieht Jesus kommen und sprach, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Siehe, jetzt kommt er. Ich bin es nicht. Aber eure Hoffnung oder die Möglichkeit, diese Taufe nicht nur zu nehmen, sondern auch entsprechend zu leben nach Gott und seinem Maßstab, ist es hier. Das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt, das die Sünde der Welt wegnimmt. Warum würde das Wort Gottes Jesus als Tier bezeichnet? Kleines, ruhiges, schwaches, harmloses Tier. Das Lamm im Alten Testament war das Opfertier. Es trug den Juden mehreren Bedeutungen, aber eine sicher. Das Lamm wurde von Gott verlangt von Israel bei der Passahfest, damit die Bedrohung des Todesengels nicht übergehen können und nicht erfahren mussten. Und eines wurde wichtig von diesem Lamm, unter anderem. Einige ganz wichtige Bedingungen. Eine war folgendes: ein Lamm, das ohne Fehler war. Kein Makel, kein Fehlern. Es muss gesund sein, es muss ganz sein. Und dieses ist hier wie das Lamm Gottes vorgestellt wird. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Hier ein makelloses, vollkommenes Lamm. Jesus Christus ohne Sünde. Ich möchte euch sagen, sagt, hey, wie wissen wir, dass er ohne Sünde war? Also es gab viele Augenzeugen von Jesus, haben mit ihm erlebt, gelebt. Der Gran Petrus zum Beispiel. Die anderen Jüngern. Und als sie ihre Briefe geschrieben haben, er hat alles richtig gesagt. Er hat nie gelogen. Er hat nie was Falsches gesagt. Andere hätten ihm sicherlich das zurechtweisen können. Sagen, hey, nee, warte mal. Kannst du dich erinnern einmal, dass Jesus wirklich ausgerastet ist und ein Schimpfwort benutzt hatte? Oder gelogen hatte? Aber es war bestätigt. Bei vielen Augenzeugen. Jesus war vollkommen. Und er war das Lamm Gottes. Dieses Lamm hat so eine wunderbare Aufgabe. Und zwar die Sünde der Welt wegzunehmen. Die Sünde der Welt wegzunehmen. Wie viel Sünde gibt es in dieser Welt? Wie viele Sünde wurde an dem letzten Wochenende begangen? Wenn du das so aufstapeln könntest, wie groß wäre der Berg von dem Wochenende? Von der Woche, von, was weiß ich, über Sommerferien bis November. Okay. Und das ist in der ganzen Welt zu der Zeit. Aber überleg mal, alle Leute, die jetzt leben, ihr ganzes Leben zusammen. Also selbst wenn einer von uns, meine Sünde, also es wär so ein Haufen, dass du nicht oben sehen könntest. Aber wenn du alle Menschen in der ganzen Welt, die heute leben, alle ihre Sünden einen Haufen können, wie groß wäre das? Und nicht nur die Sünde von der jetzigen Generation, aber denk bis frühe 20. Jahrhundert. Und die letzten 200 Jahre. Bis Mittelalter, wie viele Sünde wurde begangen in Kriege? Selbst hier in Europa. Und unter den Indianern in Nordamerika und in Asien unter den Bevölkerungen. Und dann bis Jesus und dann bis Anfang der Welt. Und dieser Mensch hat es wirklich ein Wagnis genommen, zu sagen, hier kommt einen, der die Sünde der Welt vom Anfang bis am Ende wegnimmt. Liebe Leute, das ist ein Wagnis. Und wenn das wirklich nicht stimmt, möchte ich euch sagen, ist dieses Buch das größte Lüge überhaupt. Aber wenn es stimmt, wenn Gott, der Gott des Universums, dieses Buch geschrieben hat, wenn Jesus Christus wirklich das ewige Wort ist, der kein Anfang, kein Ende hat, der alles entstehen lassen hat, der geschaffen ist und dann er Fleisch genommen hat und hier in Palästinien gelaufen ist und die ihm sehen können, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn es stimmt, ist es, liebe Geschwister, das größte Geschenk, das es überhaupt geben könnte. Das Hauptproblem in unserer Welt ist nicht, dass wir schlechte Politiker haben, ist nicht, dass wir Armut haben, nicht, dass es Missverständnisse gibt oder was weiß ich, nicht genug Leute Krankenkasse haben. Das größte Problem geht viel tiefer. Es ist, weil es Sünde in der Welt gibt. Und jemand muss die Sünde der Welt wegnehmen. Von meinem Herzen, von deinem Herzen. Und das ist, was Gott hier versprochen hatte. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes selber hat es nicht erst gekannt. Er sagte, ich kannte das nicht vorher. Aber Gott hat ihm das gezeigt. Und sehr wichtig, hier ist ein Zeichen, dass Jesus wirklich der wahre Messias ist. Gott hat auch ihm bestätigt, wen du siehst, wenn eine Taube auf ihn kommt, dann wirst du wissen, er ist der. Und das kommt aus Jesaja 61, wo der messianische Prophetien, wo er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, Jesus spricht hier selbst, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaften zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Auf wen der Heilige Geist kommt und sagt, der ist der Messias. Hier ist, liebe Leute, wenn du zweifelst, eine Bestätigung. Diesem ist kein normaler Mensch, der missverstanden wurde. Dieser ist Gott in Fleisch gekommen. Der Christus, der Gesalbte, vom Heiligen Geist gesalbt. Wenn jemand gesalbt wird, ist ein Zeichen zu allem, sichtbares Zeichen. Er ist der Auserwählte, König zu sein. Sie ist Ausgewählte, jetzt Königin im Land zu sein. Und so war der himmlische König auf Erde gekommen und Gott hat ihm gesalbt. Und sogar eine Stimme, mit einer Stimme gesagt, hier ist mein geliebter Sohn. Hör auf ihn bei seiner Taufe. Der Heilige Geist kam auf ihn. Er war vom Heiligen Geist getauft oder gesalbt, damit er dann das Zeugnis weitergeben könnte, dass er die Sünde der Welt wegnimmt. Was für eine Botschaft. Jesus Christus ist der einzige Retter. Jesus Christus ist deine einzige Chance. Deine Hoffnung kommt nicht durch eine Gemeinde, durch diese Gemeinde, durch eine Religion. Egal wie toll es ist oder wie schön die Leute in der oder der Gruppe aussehen. wie schön sie, was weiß ich, denke oftmals, singen solche Leute, gell? Wie schön sie singen, wie schön sie was vorne machen, wie schöne Wundern sie tun. Hoffnung kommt nur in Jesus Christus. Und du kannst nur deine Chance finden, wenn du an ihm allein glaubst. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich möchte Geschwister ansprechen. Ist Jesus Christus dein Herr und Heiland? Kannst du wie Johannes sagen, weißt du, was dein Auftrag ist als Christ? Lebst du entsprechend wirklich vor dem Herrn? Ich werde nicht so Anwendung machen, dass wir alle Kamelhaare tragen müssen. Das wäre schon unangenehm. Okay? Heuschrecken sowieso nicht. Okay? Nicht tragen, aber essen. Ja? Also, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn du deinen Auftrag hast, dann fehlt die unwichtige Sachen einfach weg von sich allein. Du weißt, ich habe eine Aufgabe. Ich muss das tun. Siehst du deine Aufgabe, Bruder, Schwester, anderen zu erzählen von Jesus und Jesus auf Jesus hinzuweisen, sagen, der ist der, er gibt dir Hoffnung. Mensch, ich bin diese Woche wirklich persönlich angesprochen, freimütig zu sein, mit Freimut über Jesus zu erzählen. Paulus sagt, ich schäme mich nicht das Evangelium, weil es ist die Kraft Gottes. Die Botschaft ist die Kraft. Ich muss es nur weitergeben. Johannes ist für uns ein Vorbild, wie er so seinen Auftrag erfüllt hatte. Was ist dein Auftrag für diese Generation? Was ist mein Auftrag für diese Generation, weiter das Evangelium zu erzählen? Es ist nicht nur für den Predigern zu machen, es ist für jeder, der Jesus kennt, Jesus zu bezeugen. Und zwar mit Freude, mit vollem Herzen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du bist so großartig, dass du kein Anfang hast, kein Ende hast und du Mensch geworden bist, für unsere Schulden sterben zu können, in unsere Stelle sterben zu können. O Herr, was für eine wunderbare Botschaft. Und ich bete, wenn es jemand hier gibt, der noch in seinen oder ihren Sünde lebt, dass sie heute auf Jesus schauen werden. In Vergebung und Hoffnung finden. Vergebung ihres Schuldes. Freiheit in Christus zu erleben, damit sie für ihn voll und ganz leben dürfen. Und frei von der Sklaverei der Sünde. Wir beten durch Jesus, unserem Herrn und Heiland, der ewigen Gott. Amen.